Presse.
Прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.
I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway.
Das ist Was wichtig ist am 16. August. Mein Name ist Anna Wallner und ich melde mich heute mit einer außertourlichen Folge unseres Podcasts aus dem Studio am Tag nach dem historischen Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska. Bei mir ist mein Kollege Christian Ultsch, Außenpolitikchef der Presse, und wir beide wollen dieses außergewöhnliche Gipfeltreffen und alles, was seither passiert ist und gesagt worden ist, nun beleuchten. Hallo Christian.
Hallo.
Christian, du hast das Treffen zwischen Trump und Putin als zweifelsohne außenpolitischen Höhepunkt des bisherigen Sommers bezeichnet. Dabei gab es am Ende dann irgendwie kaum was. Es gab keinen Waffenstillstand, kein Ultimatum, kein neues, keine Sanktionen. Da fällt, glaube ich, nicht nur mir, sondern vielen anderen nochmal Shakespeare, Much Ado About Nothing ein.
Ja.
Was ist da am Ende für dich geblieben?
Großes Theater, das Putin inszenieren wollte, und Trump hat ihm die Bühne dafür geboten. Das Treffen ist unter den Erwartungen geblieben. Man hatte gehofft, dass dort ein Waffenstillstand verkündet werden könnte. Immerhin hatte Trump Putin ein Ultimatum gestellt. Das ist ausgelaufen vor etwas mehr als einer Woche. Und es hat ja ursprünglich geheißen, wenn bis dahin kein Waffenstillstand besteht, werden großflächige Sanktionen verhängt gegen Russland und alle, die Ölgeschäfte machen mit Russland. Dann ist Trump davon abgewichen nach einem Treffen, das sein Sondergesandter Witkoff in Moskau hatte. Also hat man vermutet, dass es da irgendein Angebot geben könnte. Und jetzt stehen wir da nach diesem Treffen ohne einen Waffenstillstand. Es ist auch interessant, dass zum Teil auch Trump jetzt wieder Positionen übernommen hat von Putin.
Mhm. Mhm. Ist es nicht auch so, dass in dieser Welt der Spitzendiplomatie es oft so ist, dass solche Treffen im Vorfeld diplomatisch vorbereitet werden? Da werden Dinge eh im Vorfeld beschlossen und die Staatsmänner oder Staatsmenschen sind dann nur mehr da, um das dann zu verkünden. Das war ja diesmal absolut nicht so. Es war bis zuletzt eigentlich nicht klar, bleibt es bei einem Vier-Augen-Gespräch. Das war es dann nicht, sondern das wurde dann abgesagt. Das heißt, das wirkt alles schon sehr nach einem schnell vereinbarten Treffen und wenig Vorbereitung, und im Hinterhand wurde nichts ausgemacht, dass man da präsentieren konnte.
Genau, also ziemlich amateurhaft oder, wenn man es freundlicher ausdrückt, unkonventionell und unorthodox. Also offenbar ist Trump schon auch überzeugt von seinen Überzeugungskünsten und von seinem fast magischen Talent, dann einen Deal zu machen. Nur leider ist halt kein Deal dabei herausgekommen. Er hat davor gemeint, dass er in einen Zuhörmodus schalten wird. Gut, wir wissen nicht genau, was da jetzt besprochen wurde in Alaska. Er hat den ukrainischen Präsidenten informiert und auch die Verbündeten. Aber ein Punkt ist wirklich interessant. Zuvor war ja die Linie auch Trumps gewesen, dass es unverzüglich einen Waffenstillstand geben soll. Und jetzt hat er mit ein paar Stunden Verspätung nach dem Treffen in Alaska auf seiner Plattform Truth Social gepostet, dass er jetzt gerne direkt ein Friedensabkommen erreichen möchte. Ich meine, das klingt recht gut aufs erste Hinhören, aber in Wirklichkeit war das immer die Position Putins. Und ich glaube, dass es Putin darauf anlegt, auf Zeit zu spielen. Das macht er schon in den vergangenen Monaten seit Amtsantritt von Trump, weil er sieht, dass es auf dem militärischen Gebiet, auf dem Schlachtfeld jetzt nicht so schlecht für ihn läuft. Also seine Armee ist in der Offensive. Es gab da jetzt auch unmittelbar vor dem Treffen in Alaska vereinzelte Vorstöße in der Ostukraine, und er ist sozusagen am Drücker. Er kann sich Zeit lassen. Und mit dieser Position hat er sich jetzt eigentlich durchgesetzt. Bemerkenswert war ja auch, dass bei diesem Treffen er als Erster gesprochen hat.
Mhm.
Also es ist üblich, dass normalerweise der Gastgeber als Erster das Wort ergreift. Und in diesem Fall war es der Gast, nämlich Wladimir Putin. Er hat bei der Pressekonferenz noch länger gesprochen als Donald Trump und sozusagen Gelegenheit gehabt, seine Sicht der Dinge darzustellen. Das war dann verbunden mit so einem kleinen historischen Exkurs. Und dann hat er auch davon gesprochen, dass zuerst die Ursachen dieses Konflikts bereinigt werden müssen, bevor man zu einer Lösung kommt. Und diese Roots of the whole thing, also die Wurzeln dieser ganzen Konflikts, das ist natürlich eine Chiffre für all das, was Putin in den vergangenen Jahren verlangt hat. Und davon ist er, glaube ich, kein Jota abgewichen. Also er ist derjenige, der eine Strategie hat in der ganzen Angelegenheit. Putin hat eine Strategie. Er weiß, was er will. Diese Strategie ist unverändert. Er möchte zumindest die 4 ostukrainischen Regionen, die er bereits für annektiert erklärt hat, vollständig besitzen. Er will die Kontrolle über die Ukraine haben. Er will die NATO zurückdrängen, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Osteuropa. Mhm. Das ist sein Ziel. Davon ist er nicht abgewichen bisher.
Jetzt hast du schon die Pressekonferenz erwähnt und sozusagen den Kern des ganzen Treffens, auch den inhaltlichen Kern, soweit wir ihn uns auch ein bisschen zusammenreimen können, weil wir wissen ja nicht, was genau gesprochen wurde. Aber lass mich noch einmal einen Schritt nach vor zu gehen. Es ist für Putin ja generell überhaupt nicht schlecht gelaufen. Auch die ganze Symbolik, die da transportiert wurde, der US-Präsident, wie man so schön sagt, früher gern gesagt hat, der Präsident der freien Welt empfängt hier Putin am roten Teppich und hat dann sogar applaudiert auf den letzten, also als Putin auf ihn zugegangen ist. Wie hast du das, wie interpretierst du das? Das wirkt ja irgendwie schon
Es ist ein Geschenk Trumps an Putin. Normalerweise, du hast es selbst erwähnt, finden solche Gipfeltreffen erst statt, wenn man sozusagen ein Abkommen, das davor verhandelt wurde, besiegeln kann. Oder wenn es irgendeinen Outcome gibt. Das ist nicht der Fall. Also Putin hat natürlich auch erreicht, dass diese internationale Isolation durchbrochen ist. Also er hatte davor ja keine Möglichkeit auf einen Staatsbesuch im Westen. Er ist ja auch als Kriegsverbrecher angeklagt, wobei man sagen muss, dass die USA das Statut nicht unterschrieben haben, deswegen auch nicht verpflichtet sind, ihn zu verhaften, aber dennoch gab es natürlich auf amerikanischem Boden in den vergangenen Jahren kein Treffen mit dem russischen Staatspräsidenten. Und diese Gelegenheit hatte er. Das ist natürlich ein wunderbarer Propagandaerfolg für ihn. Nur ich denke, dass man der Lösung des Konflikts damit keinen Schritt näher gekommen
aber
ist.
Aber das war wahrscheinlich das, was Trump gedacht hat, oder? Oder warum ging es nicht mit ein bisschen weniger Pomp und Applaus?
Ja, wenn ich es jetzt mal von der anderen Seite betrachte, wollte Trump möglicherweise einfach mal schauen, ob etwas möglich ist. Wobei man sagen muss, er hatte ja schon mehrfach jetzt Gelegenheit für stundenlange Telefonate mit Putin. Es ist theoretisch möglich, dass es im Hintergrund ein Angebot gibt, also ein Angebot Putins, das jetzt noch nicht ausbuchstabiert wurde. Ist theoretisch denkbar, nur halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass es so etwas gibt.
Du hast jetzt schon ein bisschen noch gesagt, wie es weitergehen könnte. Ich habe ein Zitat gefunden von Gabor Steingart, der hat in seinem Newsletter heute geschrieben, während Europa geschlafen hat, wurde im nördlichsten US-Bundesstaat womöglich Geschichte geschrieben, aber mit einer Geheimtinte, die wir heute Morgen noch nicht entziffern können.
Ja.
Siehst du das auch so? Also dass wir eigentlich noch so, dass es jetzt aussieht wie eine Niederlage für den Westen, eine Niederlage für Trump und einen Sieg für Putin, aber am Ende kommt dann doch noch was Großes dabei raus.
Ja, okay, das ist eine sehr wohlwollende Interpretation von Gabor Steingart. Also theoretisch ist das möglich. Immerhin fährt jetzt Zelensky dann am Montag nach Washington, dann werden wir vielleicht etwas mehr wissen. Trump hat ja auch nicht nur Zelensky interviewt, sondern auch die Spitzen der europäischen Regierungen. Da wird früher oder später etwas durchsickern. Jetzt sind ein paar Stunden vergangen seit dem Gipfel in Alaska. Bisher ist diesbezüglich gar nichts durchgesickert. Nur dieses Statement von Trump, dass es direkt zu einem Friedensabkommen kommen soll und nicht zu einer Waffenruhe, was natürlich unendlich viel schwieriger ist, sich zunächst einmal auf eine Waffenruhe zu einigen und dann zu verhandeln.
Die er sogar nicht einmal in dieser Nacht gehalten hat, oder es gab keine Vereinbarung, aber auch jetzt Während des Treffens gab es Angriffe Russlands gegenüber der Ukraine.
Ja, also diese Angriffe gehen mehr oder minder unvermindert weiter.
Jetzt hast du schon angesprochen, Selenskyj. Das ist ja die große Frage. Was bedeutet dieses Treffen für die Ukraine? Was bedeutet das für Selenskyj? Der hat unmittelbar nach dem Treffen angekündigt, er wird eben da am Montag in Washington empfangen. Was werden wir da sehen? Ich meine, wir erinnern uns an das Treffen von Selenskyj mit J.D. Vance und Trump im Weißen Haus vor ein paar Monaten. Ich glaube, es war im Februar. Das uns, glaube ich, allen in Erinnerung geblieben ist. Was ist das jetzt? Ist das nur ein Pflichtbesuch oder hat er da jetzt sozusagen auch Trump angebettelt, bitte, du musst mich jetzt auch symbolisch empfangen, weil sonst schaue ich ganz
schlecht. Das weiß ich nicht, wie das zustande gekommen ist. Es ist möglich, dass Trump ihn auch einfach eingeladen hat. Es besteht sicherlich die Absicht, Selenskyjs Einfluss zu nehmen auf Putin. Das haben er und die europäischen Staats- und Regierungschefs ja auch vor dem Gipfel in Alaska versucht. Da gab es ja eine Videokonferenz. Da hat man ja auch versucht, Trump davon zu überzeugen, dass es zuerst eine Waffenruhe geben soll und dann Verhandlungen über ein Friedensabkommen. Trump hat sich das angehört und dann hat er es nach seinem Gespräch mit dem Putin, will er es jetzt dann doch anders machen.
Was immer wieder gesprochen wird, ist die Frage, ob es ein Dreier-Treffen geben könnte. Wie realistisch hältst du so ein Treffen Putin, Trump, Selenskyj?
Ja, ich finde interessant, dass sich Putin überhaupt nicht dazu geäußert hat bei der Pressekonferenz. Bis jetzt hat er das ja eigentlich immer abgelehnt, den Selenskyj zu treffen. Er sagt, dass er hätte keine demokratische Legitimation mehr. Was natürlich nicht stimmt, weil es nicht möglich ist, in der Ukraine während des Krieges Wahlen abzuhalten. Es ist möglich, dass es dazu kommt, aber ich halte es jetzt im Moment nicht für sehr wahrscheinlich.
Eine andere Frage ist, das hast du auch schon immer wieder in deinen Kommentaren erwähnt, dass man Trump schon auch Respekt zollen muss dafür, dass er sich da einsetzt, dass er das überhaupt möchte, dass da ein Frieden kommt. Aber jetzt die Frage, kann er das? Kann er den Ukraine-Krieg beenden?
Ja, offenbar geht das nicht so einfach. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich nehme das Donald Trump ab, dass er diesen Krieg beenden möchte. Er investiert da sehr viel Zeit und politisches Kapital. Er versucht, Dinge in Bewegung zu bringen. Also mein Schluss aus den bisherigen Entwicklungen ist, dass der russische Präsident Wladimir Putin schlicht und einfach keinen Frieden will derzeit, dass er möglicherweise ein Angebot hat, das mehr oder minder einer Kapitulation der Ukraine gleichkommt, nämlich dass die Ukraine ihre Positionen in der Ostukraine räumt und dass er dann zugesteht, dass es eine Vereinbarung geben kann, aber nicht einmal das wissen wir genau. Putin hält sich da einigermaßen bedeckt.
Und, sagst du auch, er führt eigentlich Trump am Gängelband?
Ja, ich habe schon den Eindruck.
Aber da frage ich mich, könnte Trump den Spieß umdrehen? Wie würde denn das aussehen, wenn Trump Putin an der Nase herumführen würde? Was müsste er ihm für...
Naja gut, er müsste das, was er angekündigt hat, nämlich, dass es Sanktionen gibt, nämlich verschärfter Art, das müsste er halt durchziehen. Und das macht er nicht. Ich glaube, dass er mittlerweile in Russland als ziemlich schwach wahrgenommen wird. Also das ist meine Vermutung.
Apropos Russland, also du hast vorher das Statement von Trump auf seiner eigenen Plattform betont, aber die russischen Funktionäre sozusagen, ich glaube, Dmitri Medvedev, hat auf X wiederum sehr sozusagen triumphale Worte losgelassen, also dass das alles sehr gut gelaufen ist.
Ja, sicher, für Russland ist es auch ganz wunderbar gelaufen. Also sie mussten keine Positionen aufgeben. Sie haben ohne jegliche Gegenleistung dieses Gipfeltreffen gehabt. Putin hatte seine Bühne und konnte dort ungebremst sagen, was er wollte. Nach der Pressekonferenz gab es keinerlei Fragen, also weder bestellte noch kritische. Also er ist da ganz wunderbar durchgekommen. Und jetzt liegt der Ball natürlich, das war, glaube ich, auch Putins Absicht, jetzt liegt der Ball wiederum bei den Ukrainern und bei den Europäern. Also er hat zu verstehen gegeben, dass die Europäer diesen ganzen Verhandlungsprozess aufhielten, was meiner Ansicht nach nicht stimmt.
Na, vor allem, was würde das bedeuten? Also was erwartet er sich von den Europäern? Was sollen sie anders machen?
Ich glaube, er erwartet sich genau das, was jetzt passiert ist, nämlich, dass die Europäer keine Rolle spielen. Also sie waren da nicht am Verhandlungstisch vertreten. Er konnte da ungestört mit Trump reden. Er versuchte ja überhaupt dieses Thema also mit einem größeren Rahmen anzufliegen. Er hat auch während der Pressekonferenz betont, dass es ja Möglichkeiten gäbe einer erweiterten Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA im wirtschaftlichen Bereich, aber auch in Abrüstungsfragen. Also er möchte einen größeren Rahmen abstecken. Das ist schon seine Strategie seit Monaten. Also wie gesagt, er hat da eigentlich ganz klare Vorstellungen, eine ganz klare Strategie, die er eigentlich ziemlich unbeeindruckt verfolgt.
Aber könnte man nicht sogar, wenn man was Positives finden will, sagen, naja, wir hatten Sorge, dass das eben so ein America First Deal treffen wird, wo über den Kopf von der Ukraine hinweg eine Lösung gefunden werden soll. Und das ist nicht passiert. Du sagst jetzt, die Europäer haben keine Rolle gespielt, aber letztlich ist es auch ein Scheitern Trumps. Also eigentlich ist es für Europa gar nicht so eine schlechte Nachricht, was da in Alaska passiert.
Naja.
Und ist das zu positiv?
Naja, das finde ich so einen Tick zu positiv. Europa hat jetzt überhaupt keine Rolle gespielt in Alaska und quasi drum gebettelt, dass Positionen aufgenommen werden. Die wurden allesamt ignoriert. Was man vielleicht positiv anmerken kann, ist, wenn es denn irgendeine Form gäbe der Einigung, dass Trump das nicht ausgeplaudert hat, sondern vorher Zelensky und die Europäer informiert hat, aber ich vermute eher, dass man sich da auf gar nichts geeinigt hat. Und er selbst hat ja danach in dem Fox-Interview auch gesagt, ja, es hätte Fortschritte gegeben, aber bei dem großen Punkt hat er selbst gesagt, da hätte es keine Fortschritte gegeben. Und ich glaube, dieser große Punkt, das ist der Waffenstillstand.
Mhm.
Und ich glaube, ein Waffenstillstand ist sozusagen das höchste der Gefühle und das, auf was man noch am meisten hoffen könnte, was passiert in den nächsten Monaten, um diesen Krieg zumindest mal vorübergehend zu stoppen.
Um nochmal ganz kurz zu den Symboliken zu kommen, es sind auch irgendwie zwei schräge Dinge vorgefallen rund um diesen Tag. Einmal war der, weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast, aber der Außenminister Lavrov hat ein T-Shirt mit USSR-Aufschrift getragen.
Ja, also in kyrillischer Schrift, SSSR,
ja.
was die russische Abkürzung ist für Sowjetunion. Ja.
Also, und da denkt man ja wahrscheinlich auch nicht, dass das Zufall war oder dass da nicht deine kleine Botschaft mitgebracht werden sollte.
Eine kleine, versteckte, heimliche Botschaft, würde ich auch so interpretieren.
Und zum Schluss.
Aber das war bei seiner Ankunft, hat das leider natürlich dann nicht bei den Verhandlungen getragen.
Okay.
Er ist dann mit Anzug da gesessen.
Aber es ist natürlich trotzdem eine Symbolik, da aus dem Flugzeug auszusteigen und so ein Shirt anzuhaben und damit auch zu zeigen.
Natürlich, ja. Ich
betrete
meine,
auf ausländischen Boden.
Vielleicht interpretiert man da jetzt auch zu viel hinein. Das ist offenbar, ist das jetzt im Moment ganz angesagt und modisch in Moskau, was aber auch einiges sagt. Und wenn es bewusst war, dann zeigt es natürlich, dass Russland anerkannt werden will als nukleare Großmacht, die ganz offensichtlich auch imperiale Ambitionen hat.
Und nach der Pressekonferenz hat dann Trump wieder sehr freundlich zu Putin gesagt.
We'll speak to you very soon and probably see you again very soon.
Und Putin hat darauf geantwortet, so ein bisschen mit einem Lächeln.
Next time in Moskau.
Das ist natürlich auch, wie soll ich sagen, war wahrscheinlich sehr schlagfertig. Also da ist dem Putin im Abgang noch eine ziemliche Schlagfertigkeit eingefallen, weil so der Eindruck entsteht, es wäre ja ganz normal, dass der Trump nach Moskau reist.
Ja,
so ist
es
natürlich nicht.
Das haben die Russen natürlich schon im Vorfeld propagiert, dass das nächste Treffen in Moskau stattfinden soll. Das hätten sie gerne. Wenn Donald Trump Lust drauf hat, dann macht er es nicht. Also wir haben jetzt auch hier gesehen, dass er sich an keinerlei Konventionen hält. Die Frage ist natürlich nur, ob das irgendetwas bringt. Außer gute PR für Wladimir Putin.
Wenn wir jetzt in den nächsten Wochen schauen, Montag ist das Treffen von Zelensky und Trump in Washington. Was erwartest du, wie es diplomatisch weitergeht? Oder ist das schwer zu sagen?
Also meine Interpretation ist, wie gesagt, dass Putin spielt seit Monaten auf Zeit. Er will das Ganze in die Länge ziehen. Er hat Erfolg mit dieser Taktik. Es kommen dann immer nur hin und wieder mal schärfere Ermahnungen von Donald Trump oder Drohungen mit Sanktionen. Doch er macht nichts und die Russen machen auf dem Schlachtfeld einfach weiter. Deswegen erwarte ich mir, dass das auch in Zukunft so weitergeht, über die nächsten Wochen und Monate. Und für mich gibt es eigentlich nur eine realistische Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden. Und ich auch da weiß ich aber nicht, ob das in den nächsten Wochen oder Monaten passieren kann.
Und welche ist das, um die noch einmal zu...
Ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre es, diesen Konflikt jetzt einzufrieren, entlang der bestehenden Frontlinie, dann zu versuchen, irgendeine Form der Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu erreichen. Was heißt Sicherheitsgarantien? Also es müsste dieser Waffenstillstand dann bewacht werden. Da ist schon ziemlich klar, dass das die Europäer machen müssten. Wobei die USA zuletzt durchblicken haben lassen, dass sie sich in irgendeiner Form daran beteiligen. Also ich kann mir vorstellen, dass es zumindest logistische oder technologische Unterstützung geben kann. Amerikanische Soldaten würden, glaube ich, bei der Überwachung eines Waffenstillstands keine Rolle spielen. Und nach einem Einfrieren dieser Frontlinie, glaube ich, kann es keine formale Anerkennung geben der Annexionen, die Russland verkündet hat. Also das kann Europa und das kann auch die Ukraine de jure nicht anerkennen. Aber es ist natürlich möglich, dass man das de facto akzeptiert. Und das ist für mich die einzige Möglichkeit, wie dieser Krieg zumindest gestoppt werden kann, vorübergehend, dass er eingefroren wird.
Lieber Christian, schön, dass du da warst. Danke für die Erklärung. Das war Was wichtig ist am 16. August. Und mehr zum Thema lesen Sie auch in der Presse am Sonntag und natürlich rund um die Uhr digital auf diepresse.com. Drei Texte, ausgewählte Texte zum Alaska-Treffen finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Schönes Wochenende wünschen Christian Ulsch und Anna Wallner. Machen Sie es gut.